So, heute ein Thema. In der letzten Zeit hatte Markus auch viel über Geistlichsein, über Geistlichkeit, Spiritualität gesprochen. Er hat auch erklärt, dass wir als Menschen vom Leib, Seele und Geist gebaut worden sind. Also so eine Art auch Dreieinigkeit, könnte man sagen, so eine Ähnlichkeit zu Gott. Und ich hab auch gemerkt, es ist wirklich eine Zeit, wo wir mehr Wert drauf legen auf Geistlichkeit, auf Spiritualität. Und das Thema für heute heißt es die wahre Spiritualität. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hinschauen soll, egal. Wunderbar gemacht, es wird gut sein. Also ganz viele Leute heutzutage, die haben so eine Ahnung, ob sie Christen oder nicht Christen sind, aber die haben immer eine Ahnung, dass irgendwas, es muss mehr geben als die sichtbare Welt. Dass der Mensch eine geistliche Komponente hat und der Mensch von Grund auf, der ist hungrig nach spirituelle oder geistliche Erfahrungen. Das hat man auch gemerkt, diese Esoteric, New Age Movement. Kaum gibt es Leute heutzutage, die nicht an irgendwas oberhalb von unserer sichtbaren Welt glauben. Und wir haben als Christen natürlich durch die Heiligen Schriften, die haben diese Einsicht in diese unsichtbare Welt, wir wissen, was los ist. Materialismus hat bis jetzt, wenn man sich die kommunistischen Länder anschaut, hat keine Antworten und keine Befriedigung für die Seele geschafft. Wenn man sich zum Beispiel die ehemaligen UdSSR-Länder anschaut, da ist ein Hunger da. Man lebt nicht nur mit Brot und Wasser und wenn man angeblich genug von all diesen materiellen Dingen hat, das sollte man doch glücklich sein, wenn wir keine spirituellen Wesen sind. Aber das hat dieses Materialismus nicht geschafft. Und der Mensch, dieser Hunger nach mehr, nach dieser geistlichen Realität ist immer noch da sehr vorhanden. Manche wollen auch durch verschiedene Methoden auch diese geistliche Realität anzuzapfen und zu ihren Gunsten irgendwie bewegen oder Dinge zu ihrem Vorteil drehen. Und ganz wichtig ist, wenn man schon diese Ahnung hat, dass es was mehr gibt, was ist mein Platz da in dieser geistlichen Realität? Und die liegen nicht ganz falsch, die Menschen, die das spüren und danach dürsten und suchen, denn Gott ist Geist, Johannes 4, 24, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und wenn Gott Geist ist und wir nach seinem Bild erschaffen sind, wir haben auch diese geistliche Komponente. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben und eigentlich dürsten wir nach dieser Beziehung zu Gott. Nach mehr, nach dem, was man nicht nur sehen und spüren kann, so anfassen kann. Für mich ist es so die Sache, wenn man zu irgendeinem Produkt eine Frage hat, ich habe es oft erlebt, ja, man kauft irgendwas von einem Hersteller, zum Beispiel ja, IKEA oder was auch immer, man kommt nach Hause, man hat einen Haufen Bretter und Schrauben da und man ignoriert natürlich die Anweisungen und man glaubt, man könnte es irgendwie intuitiv schaffen. Und manchmal schafft es man einfach nicht. Und dann steht es da schön, hey, wenn du Fragen zu dem Produkt hast oder wenn du Schwierigkeiten hast beim Zusammenbauen, da rufen wir doch an, wir sind der Hersteller und der Vertreiber von diesen Dingen. Wir können dir helfen. Und für mich ist die Sache, wenn es um wahre Spiritualität oder Geistlichkeit geht, da wollen wir doch beim Hersteller fragen und schauen, wo ist der Hase begraben, was muss man tun und so weiter. Und die Sache ist, es hat alles mit dem Sündenfall angefangen. Wir waren in Gemeinschaft mit Gott. Er hat uns erschaffen, er hat einen schönen Garten für uns gebaut. Und irgendwann mal, da ist ein anderer Player dazugekommen, hat uns verführt. Natürlich, das wollten wir auch, haben wir natürlich fleißig mitgemacht und Gott hat uns davor gewarnt, macht das nicht, seid gehorsam. Wenn ihr aus dem Baum, der verboten ist, essen werdet, dann werdet ihr sterben. Und da kam natürlich die listige Schlange, also hey, Gott hat es nicht so gemeint, ihr müsst Gott wirklich nicht beim Wort nehmen und wenn ihr davor ist, dann werdet ihr wie Gott sein. Und der hat einige Sachen den Menschen versprochen, die überhaupt nicht gestimmt haben und genau das Gegenteil passiert ist. Ja? Und es geht um diesen geistlichen Tod, dass wir unabhängig von Gott leben wollten, unsere eigene Entscheidung getroffen haben und da kam diesen Keil zwischen uns und Gott, was die Bibel Sünde nennt. Also wenn wir über geistliche Sachen sprechen, über Spiritualität sprechen, da fangen wir erstmal mit dieser Offenbarung Gottes. Wir sind von Gott getrennt. Es kam was dazwischen. Es gab die Sünde. Und was ich toll finde, Jesus bestätigt das, was man theologischen 1. Mose vermutet und verstanden hat, dass wir von Natur aus geistlich tot sind. Und ich kann mich erinnern, ich habe als Kind so eine Predigt gehört und es war so verwunderlich, dass Jesus gesagt hat, lass die Toten ihre Toten begraben. Wie soll das funktionieren? Also ich habe es als Kind so in meinem Gehirn vorgespult und habe mir versucht, Sachen vorzustellen, wie soll das gehen? Und natürlich, wenn man sich richtig mit der Bibel beschäftigt und lässt es auf sich einwirken, irgendwann mal versteht man, es geht um diese geistliche Realität. Lass die Toten ihre Toten. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. In dem Kontext gab es einen jungen Mann, der gesagt hat, Jesus spricht den an und sagt, folge mir nach. Und er sagt, Herr, lass mich erst meinen Vater begraben und dann folge ich dir nach. Und das ist so eine Sache, man versucht, Jesus irgendwie so eine Art Grausamkeit anzuhängen, zu sagen, hey, was ist das für ein Gott, was ist das für ein Messias, der den Leuten sagt, hey, folge mir nach, du darfst deinen Vater nicht begraben. Wenn man aber den Kontext anschaut, man merkt, dass Jesus damit sagen will, die oberste aller obersten Priorität ist, mir nachzufolgen. Es ist so dringend und er benutzt diese Situation zu sagen, tu nicht Gott immer wieder, hey, morgen werde ich es tun. Weil man den Kontext anschaut, da gibt es noch einen anderen Mann, der sagt, ja, ich will erstmal Abschied nehmen. Und es gibt Leute, die, wenn sie die Stimme Jesu hören, die wollen sagen, ach, ich habe noch das und das zu tun und dann werde ich das machen. Ich habe das und das zu tun und dann werde ich. Aber die Sache ist, wer gibt dir die Sicherheit, dass du morgen überhaupt noch am Leben bist? Triff die Entscheidung, wenn du heute Gottes Stimme hörst, wenn du Jesus Stimme hörst, verschieb's nicht auf morgen. Verschieb nicht auf morgen. Wenn Gott dich heute anspricht, triff die Entscheidung für ihn. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen dazu, dass man ein bisschen die Sache versteht. Ich war so 18 oder 17,5 und da kam eine Gruppe von einer Bibelschule bei uns in der Gemeinde. Da haben uns gedient, die haben für Leute gebetet und so weiter und so weiter. Und in dieser Bibelschule, da sind zwei Bibelschüler abgesprungen und da waren zwei Plätze frei. Ich habe es aber nicht gewusst, ich war einfach da, ich habe sie beobachtet, habe teilgenommen an das Ganze. Und irgendwie der Leiter von dieser Bibelschule, der hat so den Eindruck gehabt, wir wollen ja jemanden in dieser Gemeinde diesen Platz anbieten in dieser Bibelschule. Und irgendwie kamen sie auf mich zu und die haben gefragt, ja, wie sollen wir den testen, wir wollen ein, als Zeichen von Gott setzen, wir haben einen Platz frei, wir wollen dich in der Bibelschule einladen, aber du musst jetzt sofort mitkommen. Und die haben als Zeichen vor Gott gestellt, wenn er sagt, ja, ich gehe so jetzt, wie ich angezogen bin, ich steige in mein Auto und ich fahre mit, dann ist er die richtige Person. Wenn der sagt, ey, lass mich doch, ich muss mir überlegen oder ich muss erstmal nach Hause gehen, mein Gepäck zu packen, Abschied nehmen von der Familie oder meine Toten begraben, dann ist er nicht der Richtige. Und ich habe ganz stark die Vermutung, dass es auch bei Jesus so war, diese Sache. Ja, dass er sagt, es ist dringend, triff jetzt die Entscheidung, folge mir nach. Und ich habe so eine Vermutung, wenn er gesagt hätte, ja, Herr, ich folge dir nach. Ich habe die Vermutung, dass Jesus gesagt hat, okay, du bist der richtige Nachfolger. Jetzt nimm dir ein bisschen Zeit und begrab deinen Vater. Ich habe so ein bisschen die, genau. Und bei mir war auch so, das hat mir auch so war total komisch. Ich habe nicht gewusst, was so im Hintergrund läuft. Und da habe ich gesagt, jetzt, also jetzt, wie ich angezogen bin, jetzt sofort. Und haben gesagt, ja. Ich habe gesagt, okay, ich gehe mit. Haben die gesagt, nee, Quatsch. Das war ein Zeichen von Gott. Wir wollten dich prüfen. Wir haben es so von Gott zu empfangen. Wir sollen dich das fragen. Ich glaube, du bist der richtige Mann. Komm am Montag, pack deine Sachen, begrab deine Toten und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also diese... Erstmal diese Realität, dass wir als Menschen ein Problem haben, dass wir tot sind. Also von Natur aus. Wir werden als Babylein in dieser Welt geboren. Wir haben nicht mal 10 und wir sind schon tot. Also geistlich tot. Also wir haben nicht diese Fähigkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen, aufgrund unserer Sünde. Und Epheser 2, Vers 4 und 5, Gott aber, der reich an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen mit uns geliebt, hat auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und das ist eine richtig tolle und gute Nachricht für jeden Menschen, der in diese Welt kommt. Durch Christus können wir wieder lebendig werden. Wir wissen ja, unser Herr, als er seinen Dienst auf dieser Erde gemacht hat, seine 3,5 Jahre, er hat sogar Tote angesprochen, wie Lazarus zum Beispiel oder das kleine Mädle, Talita Kumi, Mädle, steh auf. Und Lazarus, komm raus, er hat Tote angesprochen und sind lebendig geworden. Und das ist halt die gute Nachricht, dass seine Stimme auf verschiedenste Weise immer noch tote Menschen erreicht und die werden lebendig. Und das finde ich so toll, dass wir aus diesem Zustand rauskommen können. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also das setzt voraus, wir hören seine Stimme, wir nehmen Jesus auf, und wir haben das ewige Leben. Er hat gesagt, er ist das ewige Leben. Hast du Jesus? Und das finde ich so, die Schönheit des Evangeliums, es werden Sachen so schön und klar formuliert, dass wirklich jeder verstehen kann. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und das finde ich wirklich die Nachricht, die wir eigentlich jeden, dem wir begegnen, einfach weiter sagen. Du brauchst Jesus. Ob man einen Aufkleber drauf macht, ich fand es so toll, immer, wo ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam, da gab es so viele Aufkleber auf die Autos, die Christen zum Beispiel. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Oder Jesus liebt dich. Und so. Die sind irgendwie verschwunden langsam. Also ich seh nicht mehr so viele, aber ich fand es so gut, in ganz kleinen Sätzen, sehr knapp formuliert, du brauchst Jesus. Und das ist wahr. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wir sind lebendig mit Christus gemacht. So. Johannes. Okay. Habe ich einen Fehler gemacht. Dankeschön. Ja, ich sehe es ein. Ja, danke. Genau, und wenn es darum geht. Also das Kreuz teilt eigentlich die ganze Geschichte in errettete und unerrettete Menschen. Und dann geistlich gesehen gibt es diese vier Arten von Menschen. Das sind der ist der natürliche Mensch, das Kind im Glauben, was auch Wachstum vorsieht. Der geistliche Christ, das bezeichnet durch die Reife, und der fleischliche Christ. Der natürliche Mensch, da haben wir jetzt ganz viel über Todsein gesprochen. Es ist der geistlich Tote, denn alle haben gesündigt, Römer 3, 23. Wir brauchen uns nicht so, sagen wir so, überheblich sehen, weil wir alle tot waren. Ich war ein toter Mensch, obwohl ich rumgelaufen bin. Ich bin in der Kirche gegangen, habe das Evangelium gehört. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis wirklich diese Stimme Gottes in mir was gewirkt hat. Ich mag mich selber als Untoter bezeichnen. Bevor ich Jesus aufgenommen habe, da war ich so eigentlich ein Zombie. Ich habe Sachen angestellt und so weiter und so weiter. Aber ich hatte nicht wirklich dieses Leben. Ich hatte Jesus noch nicht in mir. So, bis dieser eine Tag, wo Gott mich angesprochen hat, wo da was im Inneren passiert ist, wie bei diesem verdorbenen Apfel, der gut aussah, aber innen, Jesus hat dieses Braune da weggemacht und geheilt. Tote können aber auferweckt werden, habe ich vorhin erwähnt. Lazarus, die anderen, die auferweckt worden sind. Das Wort Gottes wird ausgesprochen. Der Geist Gottes macht dieses Wort zum Aufblühen, zum Sprießen und entsteht neues Leben. Klar, Jesus benutzt heute auch noch Leute, hat sich gereimt. Und er braucht dich. Und für mich ist jetzt die Frage, wissen, dass du ein Toter warst und dass du dieses Leben und Freude nicht hattest, kannst du Jesus deine Stimme leihen? Kannst du Worte des Lebens, kannst du das Evangelium weitersagen? Worte, was Jesus eigentlich der verlorenen Menschheit und diesen Toten weitersagen will, kannst du deine Stimme ihm ausleihen? Ich glaube, wir sollen darin noch mehr und mehr wachsen. Und ich habe so ganz krass auf dem Herzen, dass Gott was tun wird und dass jeder von uns auch mehr und mehr in diese Aufgabe wachsen wird. Jesus will, dass du ihm deine Stimme ausleihst, um diese natürlichen Menschen, die Toten, die in Sünden sind, zum Leben aufzuerwecken. Dann gibt es, dann erleben wir das Kreuz, diese Wiedergeburt, wir kriegen diese göttliche Natur in uns, Jesus lebt in uns, wir haben Jesus, wir haben das ewige Leben und dann fängt dieses Prozess, ja. Geboren als Baby, wir brauchen nicht über Babys lachen, geistlich gesehen, weil ich selber auch ein Baby war, ich hatte meine Fragen, ich hatte meine Schwierigkeiten am Anfang. Es gab Leute, die mich an der Hand genommen haben und die ersten Schritte im Glauben mit mir gemacht haben. Und Babys sind was Tolles. Babys sind so toll. Und ich merke die Mütter und die Väter, wenn sie kleine Babys sehen, die sagen nicht, ha, der kann nicht mal laufen, sondern die sagen, da explodiert dieses väterliche und mütterliche Gefühl aus. Oh, ich muss mich um dieses Babylein kümmern. Oh, ist das nicht süß? Oh, es hat gerübst, das Babylein. Oh, das muss auf den Arm genommen werden. Oh, wie schön. Ja, und das gehört dazu. Baby sein im Glauben ist richtig eine feine Sache. Das Problem ist, wenn 15 Jahre vergehen und immer noch Windeln nötig sind und Spucktuch und Trinkfläschle, dann ist es nicht mehr so süß. Ja? Aber Baby sein im Glauben, die ersten Schritte gehen, wie gesagt, und das ist so eine tolle Sache. Man braucht Ernährung, man braucht Pflege und man braucht Schutz. Babys brauchen auch Schutz. Man soll nicht unbedingt Leuten, die ersten Schritte im Glauben leben, irgendwie eine Aufgabe geben, wo man merkt, okay, das ist noch nicht so weit. Oder, hey, ich habe so den Eindruck, geh und debattiere mit den Zeugen Jehovas und mit Mormonen und mit irgendwelchen Sekten über den Glauben. Das hat kein, ist eine schwierige Aufgabe. Ja? Also Pflege, Schutz, einfach kümmern. Und Babys haben, macht es wirklich Spaß. Also das bringt wieder Schwung in der Familie. Man hat auch jemanden, wo man seine Liebe ausdrücken kann. Und das ist einfach toll. Also die ihr Kinder hattet oder habt, ihr versteht, was es heißt, neues Leben zu haben. Hey, das ist doch was Schönes. Ist wunderbar. Dann Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 2,2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit dich du sie heranwächst. Und man braucht manchmal bei manchen Leuten, die sind so begeistert, wenn sie Jesus erleben und im Glauben, die sagen nicht, ich will begierig sein, die sind einfach begierig, sondern die saugen wirklich das Evangelium voll in ihren Herzen rein. Tageslosung, Gebet, die sind überall dabei, weil sie merken, oh, das tut so gut. Dieses Wort Gottes, diese geistliche Milch, die man bekommt. Und was ist schöner zu hören, als Gott starb, Gott hat seinen Sohn in der Welt geschickt, er starb für dich, er liebt dich unheimlich, er schenkt dir ein neues Leben und er hat dich furchtbar lieb. Gibt es was Schöneres, als das zu hören? Mir tut es immer noch gut. Auch wenn man später erwachsen oder Teenager erwachsen ist, da hat man immer noch Lust und es tut gut, eine Tasse Milch mit Kaba zu trinken. Weil es einfach gut schmeckt und gut tut. Es ist gesund. Es gibt natürlich, kann man stundenlang über dieses Thema reden, ja, diese Entwicklungsstufen bei uns Menschen, also Kinder, Teenager, also es tut mir fast leid, dass ich mir nicht noch mehr Zeit für diese Stufen genommen habe. Gut, erste Schritte, man ist aus dem Gröbsten raus, Kind, man entdeckt die Welt, aber man braucht immer noch Geborgenheit, Sicherheit, man ist immer am Lernen, weil man will immer mehr und mehr. Das ist wieder so eine Entwicklungsphase. Ich kann mich erinnern, warum fliegen die Vögel? Da kamen die Fragen. Oder warum fliegen die Wolken? Oder was sind Wolken gemacht? Fragen, die meine Kinder mir wirklich... Es gab Zeiten, wo wirklich alle 5 Minuten eine Frage kam. Und das war diese Neugier und diese Lust, diese Welt zu entdecken. Und das tut auch gut, wenn man sieht, Leute, die bekehrt haben, die schon eine Weile unterwegs sind mit dem Herrn und die haben Fragen, die wollen mehr entdecken, die haben Spaß an der Freude, ja, also Wahnsinn, also es ist wieder ein Zustand in unsere, sagen wir so, Christwerdung und unsere geistliche Entwicklung und das ist toll, also das macht Familie aus. Dann Teenager, ja. Teenager im Glauben, da gibt es ja eine Phase, wo man, ich sag mal so, man hat schon seine Erfahrungen gemacht, man ist schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs und dann glaubt man, ich weiß es besser. Und manchmal versucht man gegen die Establishment oder gegen Elternhaus ein bisschen zu rebellieren und sagen, hey, ihr macht es falsch. Und ich habe keinen Bock mehr, jetzt muss ich irgendwas verändern und dieser Gerechtigkeitssinn und Radikalität und das tut so gut, das tut so gut. Klar, natürlich sind die Eltern herausgefordert, aber diese Teenager im Glauben sind, das ist unheimlich gut und produktiv für jeden. Die haben so viel Energie und die haben wirklich Lust, Dinge zu bewegen und zu verändern. Wobei, man kommt schon zu einer geistlichen Phase, wo man ganz zufrieden ist mit dem, was passiert ist, mit sich selber und so weiter. Und da kommen Teenager und glauben, das muss sich was verändern. Die dürfen nicht einschlafen. Oder unsere Liebe für Jesus darf nicht lauwarm werden und so weiter. Teenager sind herausfordernd. Es tut gut. Und Gott sei Dank, dass sie da sind. Das ist eine tolle Familie. Das ist auch eine tolle Entwicklungsphase. Wobei, muss man auch gucken, dass man mit den Teenagern gut kommuniziert, dass man Grenzen setzt und dass man auch Verständnis zeigt und dass man immer diesen Urteilsvermögen haben, okay, wo sind wir jetzt, in welcher Phase sind wir, und dass wir auch in Liebe wirklich aufeinander Acht geben und schauen, hey, wir sind alle auf dem Weg zu geistlicher Reife, wir sind alle, da fällt bei jedem von uns was und da müssen wir auch dafür Verständnis haben. Genau, dann der geistliche Christ, ja, oh, da will ich auch hin mit der ganzen Kraft. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft dir geistlich sein. Der Apostel Paulus sagt, okay, gibt es jemand oder gibt es ein paar, die haben irgendwas verbockt, aber ihr dir geistlich sein. Und ihr dir geistlich sein, einem solchen im Geist des Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also es gibt diese Ansprache zu diesen reifen Christen in der Gemeinde von Paulus, Galater 6,1, der sagt, okay, nobody is perfect. Es gibt Leute, die machen Stress. Vielleicht ist einer oder der andere in irgendwas gefallen. Ihr, der geistlich seid. Ihr, der geistlich seid. Also er macht klar, es gibt diese Kategorie von geistlichen Menschen. Und er sagt auch, wie bezeichnen sich die geistlichen Menschen? Die haben ein Urteilsvermögen, geistliche Christen. Die lassen sich nicht hin und her treiben von jeder Strömung der Lehre oder, oh, da ist eine neue Mode im Christentum, huhu, juppie, wir machen alles mit. Nein, der geistliche Christ sagt, oh, langsam, lass uns erst mal schauen, was dran ist, was steht dahinter, wieso? Wenn jemand kommt auf der Straße mit einem Becher und gibt dir was zu trinken und er sagt, trink, sagst, ah, wo kommst du her, was ist da drin? Wer hat noch daraus getrunken? Tut's mir gut. Wie riecht es? Du trinkst einfach nicht. Also das bezeichnet der geistliche Christ, der hat ein Urteilsvermögen. Das wird immer, immer schärfer. Er unterscheidet auch die Geister und die Strömungen. So, dann aus dem Bibelvers, da merkt man, okay, die geistlich sein. Okay, was seid ihr? Ihr seid hilfsbereit. Ihr habt diese Hilfsbereitschaft. Und dann Hilfsbereitschaft. Es dreht nicht nur alles um mich. Es geht nicht um mich, sondern der geistliche Christ schaut, wer braucht Hilfe und kann. Ich habe genug Energie und Selbstlosigkeit, um mich auch um andere zu kümmern. Es geht nicht nur um mich. Apostel Paulus sagt, jeder achte den anderen höher als sich selbst. Ist eigentlich eine Supermedizin für uns alle. Egal in welche Entwicklungsstufe, wie wir uns befinden als Christen. Sanftmut, ein bedachtes Wort kann ein ganzer Streit vom Anfang an neutralisieren. Sanftmut, ganz wichtig, ganz wichtig. Man hat auch gemerkt bei Petrus, der war ein Hitzkopf. Und jedes Mal, wo er zu heiß war, da hat er Fehler gemacht. Der hat gewaltige Fehler gemacht. Also Sanftmut ist ganz wichtig. Wenn man die Sprüche liest, Sanftmut, Sanftmut. Bedacht sein, Besonnenheit. Das wünsche ich mir und auch jedem von uns. Da soll man wachsen. Dann Verantwortung übernehmen. Dann die Hingabe. Und lebt unter die Herrschaft Jesu. Und verträgt feste Nahrung, dann diese Standhaftigkeit. Das bezeichnen die geistliche reife Christen und da will ich auch hin. Ich will mit meiner ganzen Kraft dahin. Ich will da ankommen. Es gibt noch so viel zu tun. Dann der fleischliche Christ. Das ist so eine Sache. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht ertragen, da ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nicht nach Menschenweise. Also ihr guckt, ihr verhält euch wie in der Welt nach diesen Prinzipien. Welt zuerst, kommt mal zuerst. Warum das, warum jenes, warum der nicht und nicht nicht. Und da gibt es immer wieder Auseinandersetzungen, Eifersucht. Ah, der kann besser singen, oh, die haben schlecht gesungen, die haben das gemacht und das gemacht. Zwietracht, Streit und alles Mögliche. Das bezeichnet Paulus als fleischliche Christen. Und da wollen wir wirklich davon abkommen. Also ich unterstelle niemandem irgendwas, aber der Apostel Paulus, er spricht die Korinther an und sagt, hey, wenn das und das und das gibt unter euch, seid ihr nicht fleischlich? Das heißt, mein natürlicher Mensch und Dinge, die noch da sind, die ich dem Herrn Jesus nicht abgegeben habe und habe gesagt, okay, damit habe ich Schluss gemacht. Kann sein, dass die wieder so Wurzel rausspritzen und dass diese fleischliche Natur wieder das Sagen hat. Das Fleisch dominiert in Entscheidungen. Also statt irgendwie auf den Heiligen Geist zu hören, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde es ihm zeigen, ich zeige allen und da sorge ich für Gerechtigkeit und so weiter und immer Vollgas unterwegs. Da, wo ich komme, da wird alles aufgewirbelt und kommt Unfrieden und so weiter. Was interessant, und das ist auch der Unterschied zwischen Babys oder Kinder im Glauben und fleischliche Christen. Der fleischliche Christ hätte die Fähigkeit, auch geistlich zu handeln. Der will es aber nicht. Ja? Und also nicht irgendwie Babys und Kindlein im Glauben gleichzustellen mit fleischlichen Christen. Die hätten können, aber die wollen es nicht. Gibt es eine gewisse Rebellion, Stolz, egoistische Züge und lebt teilweise unter Jesu Herrschaft. Das sagt Jesus, schön und gut, was du sagst, aber da, da und da und da hast du nichts zu sagen. Ich bin immer noch, das ist mein Leben. Es ist schön, dass du mich gerettet hast, schön, dass du für mich gestorben bist. Alles schön und gut, aber es gibt, da mischst du dich nicht ein. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also man sieht diese Spannung bei den fleischlichen Christen, wo ständig so stark und unter die Wünsche und Triebe des Fleisches sind. Und auf der anderen Seite, die wissen, ah, diese Stimme ist vom Heiligen Geist, tu das nicht, mach das nicht, vergib, vergiss und so weiter. Und dann das Fleisch, nein, nein, du hast das Sagen, du lass dir nicht gefallen, du hast deine Ziele, du musst sie unbedingt erreichen, lauf über Leichen, setz dich durch. Und diese Menschen ignorieren die Stimme des Heiligen Geistes oder sagen, ja, schon gut, aber ich habe andere Prinzipien, ich werde so nach den Impulsen des Fleisches. Jetzt ist halt die Dinge, okay, was macht man in so einem Fall? Mal angenommen, es gibt in unserer Mitte fleischliche Christen, wie soll man damit umgehen? Okay, einfach Dinge ansprechen und einfach darauf hinweisen, wer in das Fleisch sät, der wird auch die Früchte des Fleisches ernten. Und dann kann ich nur sagen, dass solche Leute einfach mir leid tun. Leute, die immer diese Ermahnungen und die Impulse des Heiligen Geistes ignoriert haben, die haben gesagt, du hast mir nichts zu sagen, ich gehe meinen Weg. Und irgendwann mal, da vergehen die Jahre. Und ihr wisst nicht, ob ihr es gemerkt habt, jeder von uns hat Angewohnheiten, hat man sich an Sachen gewöhnt. Und da kann man nicht über, keine Ahnung, 15, 20 Jahre sagen, okay, jetzt verändere ich mich. Puh. Du bist, was du bist. Und du erntest, was du gesät hast. Du kannst nicht so per Knopfdruck, okay, ich jetzt 20 Jahre im Fleisch, habe immer gemacht, was das Fleisch gesagt hat, okay, jetzt ab morgen entscheide ich mich, voll auf dem Heiligen Geist zu hören. Das ist äußerst schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber es ist äußerst schwierig. Und deswegen gibt es auch Menschen, die mir sehr leid tun, die so weit in dieses fleischig Sein und Leben sind, dass sie nicht mehr aus ihrer Haut können. Und dann gibt es Konsequenzen in ihrem Leben. Da gibt es Sachen, die dann leider ernten werden. Und das sagt der Heilige Geist, ey, das hast du doch all die Jahre gesät. Ein Haufen Unkraut, Sachen gepflegt, was Gott nicht gefallen. Und jetzt kommen die Früchte raus. Was wollen wir jetzt machen? Also ganz radikal irgendwie mit der Sehnsucht irgendwie mähen und dann im Feuer schmeißen oder entsorgen. Aber das tut weh. Das tut weh. Das ist nicht leicht. Natürlich macht Gott Wunder und der Heilige Geist, der kann wirklich Dinge zulassen im Leben, manchmal so dramatische Dinge, wo Menschen die Kurve kriegen und sagen, okay, ich verleugne mich ab heute komplett, ich vergesse alles und ich starte neu mit dem Heiligen Geist. Das kann Gott tun, natürlich. Genau, und das macht mich echt traurig und ich sehe Schicksale von Menschen, die sich Sachen erlaubt haben und jetzt geht so viel kaputt und das will jedem ersparen. Jeden ersparen, nicht nach den Lüsten und Impulse des Fleisches zu leben, sondern nach dem Heiligen Geist. Wandelt im Geist. Was ich zu dem Thema noch gerne sagen würde, es gibt bestimmte Theologen, die sagen, wer wirklich so im Fleisch lebt, ist die Frage, ist überhaupt der vom Neuen geboren? Wenn so viel Fleisch da ist, ja, wenn so viel sichtbar an Früchte des Fleisches da ist, ist dieser Mann überhaupt in Christus? Ja? Ich weiß nicht wirklich, was ich glauben soll. Also ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich den Paulus, der sagt, okay, fleischlicher Christ, ihr seid ja fleischlich, ihr macht das, aber er schließt die Möglichkeit nicht aus, dass diese Leute doch die Kurve kriegen oder dass sie gerettet sind. Auf der anderen Seite, wir haben auch dieses Wort letzten Sonntag, glaube ich, gerettet, wo der Mensch, wo jeder aufpassen soll, was er auf dem Fundament baut. Edelsteine, Gold, wertvolle Sachen oder Stroh und Holz. Und dann heißt es, jeder, sein Werk wird geprüft, seine Werke, was er aufbaut im Glauben, und wenn alles verbrennt, da wird er doch gerettet, aber wie durchs Feuer. Aber wir wollen nicht wie durchs Feuer gerettet, sondern wir wollen so gerettet sein und so gehorsam Jesu und dem Heiligen Geist und die Dinge des Geistes tun, dass wenn wir dann im Himmel aufgenommen werden von Jesus, von unserem Vater auch, dass er sagt, gut gemacht, du treuer Diener. Wir wollen nicht sagen, ja, dein Werk, das, was du aufgebaut hast im Glauben, puh, Stroh, Holz, nada. Ja, sondern wir wollen wirklich, dass unser Leben im Geist fruchtbar ist und dass wir das tun, was Gott gefällt. Und jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Ich habe so von der Bibelschule haben einige Sachen so ein bisschen übersetzt, weil Rumänisch wissen die wenigsten von euch. So, und ich habe ja so diese geistliche Entwicklung oder geistliche Wachstumsskizze umgeschrieben. Und man sieht ja, es kommt eine Zeit in unserem Leben, wenn wir vor dem Kreuz kommen, wo wir Jesus begegnen, wo unsere Sünden vergeben werden, wo wir die Lasten ablegen und so weiter. Und dann fängt unser Lauf mit Jesus. Ja? Und Römer 12, 1, 2, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer, steht im Großen und Ganzen. Und das ist eigentlich der Idealfall, wo wir ein Leben unter die Herrschaft Jesu, wo wir das tun, was unser Herr will, wo wir wirklich seine Jünger sind, indem wir das tun, was er uns befohlen hat. Und da fängt diese Richtung und dieser Wachstum zu was? Unser Ziel, wie Jesus werden. Gott hat uns dazu berufen und auserwählt, damit wir nach dem Bilde seines Sohnes immer verwandelt werden. Und wir haben eine gewisse Zeit auf dieser Erde und irgendwann mal müssen wir abstempeln. Also piep, und da sind wir weg. Und diese Arbeitszeit, die wir da auf dieser Erde haben, das ist ja die Lebenszeit und die Erfahrungen, die wir machen. Und alles, was in diesem Leben passiert, ist relevant und ist gut und ist dazu gedacht, damit wir immer ähnlicher wie Jesus werden. Und da gibt es einen Punkt, wo wir abstempeln, ja, und dann der ewige Zustand des Gläubigen. Und da werden wir wachsen in diese Richtung, wie Jesus werden, und dann irgendwann mal, nachdem wir diese Erde verlassen haben, diese Körper verlassen, da werden wir hundertprozentig, da werden wir vollkommen sein nach dem Bilde, da wird dieses Bild in Jesu vervollständigt. Hundertprozentig wie Jesus. Genau. Und das ist eigentlich das, warum wir hier auf dieser Erde existieren. Evangelisation ist wichtig, Gutes tun ist wichtig, aber das Ziel ist wirklich wie Jesus zu werden. Und diese Sachen mit diesen Entwicklungsphasen erwähnt, die sich sehr wichtig sind in unserem Lauf mit Jesus, damit wir untereinander schauen und gucken, wie können wir einander unterstützen? Wo braucht es mehr Verständnis füreinander? Wo braucht mehr Liebe und Akzeptanz füreinander? Wie können wir die anderen unterstützen? Wie können sie führen? Wie können wir beim Entdecken helfen? Wie können wir anderen begleiten? Nach, keine Ahnung, 20 Jahre Christsein geht es immer noch nur um mich. Das ist ja traurig. Nach 20, 30 Jahren Christ, das geht nicht, das dürfte nicht mehr um mich gehen. Meine Einsprüche, meine Selbstverwirklichung, Herrlichkeit und Pracht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gemeinden und Kirchen und Pastoren sich zu Personal Coach verwandelt haben, statt zu sagen, hey, egal was in deinem Leben passiert, du sollst wie Jesus sein. Ich will nicht aus euch irgendwelche Bestien machen, die in dieser Welt zurechtkommen und, keine Ahnung, das Recht der Weißen und Witwen mit Füßen treten, damit ihr es gut habt. Nein. Es geht, wenn wir schon länger Christen sind, es geht um Gottes Willen, es geht nicht mehr um uns, schon lange nicht mehr. Es geht um die anderen. Es geht um anderen achten, höher achten als uns selber. Es geht um Leute begleiten, mitnehmen, motivieren und immer diese Unterscheidung machen. Okay, Heiliger Geist, zeig mir, wo steht jetzt diese Person oder wie soll man damit umgehen? Das ist sehr wichtig, dass wir uns wahrnehmen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nur euch. Ich habe nur euch. Es ist der einzige Ort, wo ich komme und ich weiß, wer seid, wie ihr tickt, und das macht mir Freude. Wir sind Gleichgesinnten, wir sind Gottes Familie Und wenn wir nicht aufeinander achten und unterscheiden, wo sind wir und wie sollen wir uns mit diesem Unterscheidungsgeist und diesem Feingefühl, wie können wir miteinander umgehen? Und auch ein Appell an die reifen Christen. Und ich glaube, wenn ich sagen würde, wer ist reif, da will doch jeder reif sein. Ja? Okay, wir sind alle reif, super. Dann, was Reife voraussetzt, ihr wisst und ihr werdet praktizieren, es geht nicht mehr um euch, sondern es geht um die anderen. Und es geht auch wirklich wie in einer Familie, zusammenhalten, vergeben, wirklich Herzblut für die Beziehungen untereinander zu investieren und auch das tun, was Gott gefällt. Gott gefällt es nicht, wenn unter uns Spannungen und böses Blut und Diskussionen und wer ist der Tollste, wer ist der Größte, das macht Gott traurig, wenn man Gott so Menschen Eigenschaften zuschreiben könnte, das macht Gott traurig. Und wir sind Gottes Familie. Wir sollen wirklich gute Gedanken, gute Worte übereinander sprechen, gegenseitig stärken, schauen, wo ist jetzt mein Bruder? Der hat eine Phase, okay, komm, gib mir deine Hand. Es macht mir Spaß. Und dadurch fühle ich mich nicht überheblich, sondern es macht einfach Freude, Menschen zu begleiten, meine Brüder zu helfen, da, wo ich nur kann. Und das alles mit dem Ziel, dass wir alle wie Jesus werden und dass Gott am Ende und auch beginnend ab heute verherrlicht wird, wird das, was wir tun, das, was wir sagen. So, ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit und ja, ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Amen.